Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Impuls des Monats, ein Angebot vom Fachverband Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Brandenburg. Einmal im Monat präsentieren wir euch einen kleinen Fachvortrag rund um Themen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit und veröffentlichen das Ganze dann hier über unseren Podcast-Kanal Käffchen gefällig. Am 27. Juni hatten wir Susanne Reissig zu Gast. Sie ist Koordinatorin im Kreis Jugendring Oberhavel und berichtete, wie fach- und jugendpolitische Interessenvertretung im kommunalen Raum praktiziert und erfolgreich sein kann. Wir wünschen euch viel Spaß beim folgenden Vortrag.
Für die, die mich nicht kennen, ich bin Susanne Reissig. Ich bin seit Dezember 2016 Koordinatorin des Kreis Jugendring Oberhavel e.V. Ich sitze seit 2017 stimmberechtigt im Jugendhilfeausschuss und ich bin eine von drei Sprecherinnen der AG 78 Jugendförderung. Und jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Ja. Der Kreisjugendring vertritt laut seiner Satzung in gegenseitiger Anerkennung und Achtung der Eigenständigkeit aller Mitglieder, deren Interessen gegenüber der Öffentlichkeit, den Vertretungskörperschaften und Behörden. Darüber hinaus bündelt er die Interessen der Kinder und Jugendlichen und nimmt dazu Stellung. Eine unserer Hauptaufgaben ist es laut Satzung, die Interessen von Jugendlichen, ihren Gruppen und Zusammenschlüssen und Jugendverbänden in der Öffentlichkeit und gegenüber Politik und Behörden durch eine qualifizierte Mitbestimmung zu vertreten. In meiner Rolle als Koordinatorin bin ich vor allem auf Landkreisebene aktiv in Sachen Interessenvertretung unterwegs. Ich stelle heute ein paar meiner Gedanken zu dieser Rolle und zu diesem Thema vor, erhebe aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche Alleingültigkeit. Die Quellen, auf die ich mich beziehe, nenne ich am Ende meines Vortrags. Zum Einstieg will ich euch eine wahre Geschichte erzählen. Seit Dezember 2021 gibt es im Landkreis Oberhavel eine Fachstelle Konsumkompetenz, die mit ihren suchtpräventiven Angeboten die Konsum-, Entscheidungs- und Risikokompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Oberhavel stärkt. Der Weg dahin begann bereits Anfang 2019 und Lobbyarbeit hat dabei eine enorm wichtige Rolle gespielt. Die Fachkräfte der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Sozialarbeit an Schule trugen da vermehrt Bedenken und Sorgen bezüglich des Konsums von Alkohol und Drogen bei jungen Menschen an uns heran und haben Unterstützungsbedarf nach suchtpräventiven Angeboten formuliert, den die Drogenberatung, die es im Landkreis gibt, einfach nicht abdecken konnte. Wir haben die Fachkräfte in gemeinsamen Vernetzungsveranstaltungen zu diesem Thema gesprochen und in einer groß angelegten Umfrage die Bedarfe von 61 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Sozialarbeit an Schule erfassen können. Die Ergebnisse haben neben zu diesem Zeitpunkt bereits medial breit diskutierten Fällen die gefühlte katastrophale Unterversorgung mit präventiven Angeboten bestätigt und dringenden Handlungsbedarf signalisiert. Wir haben uns dann als Team, und deswegen finde ich das sehr gut, dass Sebastian gerade nochmal drauf hingewiesen hat, ich bin hier nicht alleine, ich sitze heute hier alleine, aber wir sind ein Vierer-Team. Wir haben uns dann als Team im Kreis Jugendring intensiv mit diesem Thema beschäftigt, haben uns belesen, haben uns mit ExpertInnen ausgetauscht und im November ein Positionspapier zur aktuellen Situation der Suchtprävention im Landkreis Oberhavel geschrieben. Dieses Positionspapier haben wir zunächst an den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses und die Jugendamtsleitung geschickt und gebeten, dieses Papier auf die Tagesordnung des ersten Jugendhilfeausschusses im Jahr 2020 zu setzen. Da unser Papier es nicht auf die Tagesordnung der Januarsitzung geschafft hat, habe ich im Punkt Sonstiges das Papier demonstrativ an alle Ausschussmitglieder verteilt und um ausführliche Beschäftigung mit dem Thema gebeten. Das zeigt in einem ersten Schritt, dass man sich halt nicht entmutigen lassen darf und manchmal halt auch kreative Wege, Umwege gehen muss. Parallel im Vorfeld der Landtagswahlen 2019 sind verschiedene Fraktionen und Landtagsabgeordnete aus Oberhavel auf uns zugekommen, um mit uns über ihre und unsere Ideen für ein jugendgerechtes Brandenburg zu sprechen. Diese Gespräche sind auch auf unserer Webseite dokumentiert zum Beispiel. Dort bei diesen Gesprächen haben wir selbstverständlich das Thema Suchtprävention immer wieder platziert. Wir haben unser Papier außerdem öffentlich gemacht, im Kreisschulbeirat präsentiert. Kreisschulbeirat heißt, das sind VertreterInnen der Lehrerschaft, der Elternschaft und der Schülerinnenschaft. Dort haben wir es präsentiert. Wir haben Gespräche mit verschiedenen VertreterInnen aus Politik sowie der Presse geführt und schlussendlich die Schaffung einer Fachstelle Konsumkompetenz gefordert und einen entsprechenden Antrag im Jugendhilfeausschuss gestellt. Im März 2020 konnten wir das Papier und den Antrag im Jugendhilfeausschuss vorstellen. Ein öffentliches Fachgespräch zum Thema war gemeinsam mit Verwaltung des Jugendamtes geplant. Dann kam Corona und hat alle anderen Themen hinten angestellt. Jetzt haben wir gesagt, wir lassen es nicht fallen, dieses Thema. Und wir haben während des ersten Lockdowns eine ziemlich große Social-Media-Kampagne gefahren und konnten das Thema sowohl im öffentlichen Diskurs behalten, als auch im August wieder im Jugendhilfeausschuss platzieren. Im Jugendhilfeausschuss wurde es dann aufgrund von Änderungswünschen, Diskussionsbedarf, so wie halt Ausschussarbeit läuft, in den Unterausschuss Jugendhilfeplanung verwiesen. Wir haben aber nicht locker gelassen, haben da weitergearbeitet und dann, Überraschung, Überraschung, am 22.09.2020 wurde mit 8 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme sowie einer Stimmenthaltung die Schaffung einer Fachstelle für Konsumkompetenz beschlossen. Und die Verwaltung wurde beauftragt, die Arbeitsschwerpunkte und die Ausschreibungskriterien der zu schaffenden Fachstelle unter Beteiligung von VertreterInnen des Jugendhilfeausschusses, Fachkräften der Suchtberatung, Fachkräften der Jugendsozialarbeit sowie Jugendlichen zu entwickeln. Und die Beteiligung von Jugendlichen war uns total wichtig. Wir haben es durchgekriegt und wir konnten tatsächlich 2 SchülerInnen gewinnen, die mit uns daran gearbeitet haben. Die Fachstelle wurde dann in den Jugendförderplan aufgenommen, welcher am 2.12.2020 vom Kreistag bestätigt wurde. Das heißt, ein Jahr nach unserem Positionspapier hatten wir strukturell das erreicht, was den Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit so wichtig war. Jetzt dauert so ein Ausschreibungsprozess und so ein Interessenbekundungsverfahren ziemlich lange. Aber am 1.12.2021, also 2 Jahre nach Veröffentlichung unseres Positionspapiers, konnte die Fachstelle ihre Arbeit aufnehmen und wir damit als Kreisjugendring einen erfolgreichen Interessenvertretungsprozess vorerst abschließen. Warum vorerst? Weil auf Dauer 1,5 Personalstellen natürlich nicht ausreichen können, um den gesamten Landkreis abzudecken und Interessenvertretung nur kontinuierlich wirksam sein kann. Das Beispiel zeigt also, wie Lobbyarbeit funktionieren kann. Es deutet aber vielleicht auch schon an, dass Lobbyarbeit Planung, Überlegung und vor allem Zeit und langen Atem braucht. Die Frage, die sich oft als erstes stellt, ist, warum es eigentlich Lobbyarbeit in der Kinder- und Jugendsozialarbeit braucht. Eigentlich sollte es jedem klar sein. So die falsche Annahme. Der Anteil aber der Ausgaben für die Jugendsozialarbeit, also § 11 bis 13, insgesamt an allen Ausgaben für die Jugendhilfe ist seit Jahren rückläufig. Themen rund um Kinderschutz und hier nur als Einschub, die Fachstelle Konsumkompetenz läuft auch unter § 14 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Also der Anteil der Ausgaben für die Jugendsozialarbeit ist rückläufig. Themen wie Kinderschutz, Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung, Ganztagesschule dominieren meist die fachpolitische Agenda vor Ort. Diese Entwicklung ist allerdings nicht prädeterminiert, sondern ist ein Ergebnis politischer Entscheidungen. Und politische Entscheidungen sind immer das Ergebnis von Interessenkämpfen, die Mann, Frau aktiv mitgestaltet. Eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit, die ebenfalls Pflichtaufgabe jeder Kommune ist, kommt vielerorts zu kurz und wird damit der Bedeutung und dem Gewicht des Arbeitsfelds in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht gerecht. Wie kann denn nun der Rückgang der für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehenden Ressourcen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dieses Damoklesschwert hängt nach Corona mehr denn je über uns, wie kann denn das nun gestoppt oder umgekehrt werden? Indem die Träger und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort der Entwicklung und Umsetzung von Lobbystrategien mehr Aufmerksamkeit widmen, die lokalen Akteure der Kinder- und Jugendarbeit, und wenn ich von Fachkraft oder Akteure spreche, meine ich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendvereins, Arbeit, Verbandsarbeit und Sozialarbeit an Schule. Die lokalen Akteure können einen großen Einfluss auf die politische Bedeutung ihres Arbeitsfeldes und damit auch auf die Höhe der finanziellen Ausstattung haben, wenn sie sich vernetzen, sich ihrer Stärke durch Organisation bewusst werden und gute Lobbyarbeit machen. Jetzt reden wir immer von politischer Interessensvertretung. Was ist denn nun eigentlich diese Politik? Politik bezeichnet gemäß dem Soziologen Niklas Luhmann das Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindenden Entscheidungen. Grundsätzlich ist die Politik der Teil der Gesellschaft, der für ihre Steuerung verantwortlich ist. Der Begriff der Politik entstand im Griechenland, im alten Griechenland, und bezeichnete dort vorwiegend der Kunst der guten Regierungsführung. Heute ist Politik etwas, dem viele Menschen mit Skepsis, wenn nicht sogar mit Verachtung entgegentreten. Die sogenannte Politikverdrossenheit, ich sage eher PolitikerInnenverdrossenheit, steckt gerade in den letzten Jahren in der Gesellschaft deutlich an. Ebenso ist eine grundlegende Skepsis gegenüber Verwaltungshandlungen zu konstatieren, Entschuldigung Angela, die im Einzelfall sicherlich begründet ist, aber nicht verallgemeinert werden sollte. Und grundlegend gibt es eine zunehmende emotionale und inhaltliche Distanz zu Politik und Verwaltung, leider auch bei den Fachkräften zu beobachten. Dies aber dysfunktional für ein erfolgreiches politisches Lobbying, denn dieses politisches Lobbying setzt intensive Kommunikation und das Pflegen von Beziehungen und Netzwerken voraus. Außerdem sollten wir uns alle bewusst sein, dass Politik alle angeht, denn jeder ist ein Teil der Gesellschaft. So, jetzt haben wir uns bewusst gemacht, was Politik ist. Was ist denn nun Lobbyarbeit? Lobbyarbeit ist die methodische Interessenvertretung, also direkte oder indirekte Einflussnahme auf EntscheiderInnen und Prozesse in Politik und Verwaltung. LobbyistInnen der Kinder- und Jugendarbeit streiten, wie alle anderen LobbyistInnen auch, um Geld, Rechtsetzung und Aufmerksamkeit in Politik und Verwaltung. Marco Althaus hat 2017 schon geschrieben, politischen Einfluss muss man nehmen, verschenkt wird er nicht. Zentrale Elemente der Lobbyarbeit sind die Beratung von EntscheiderInnen und die Gestaltung von Entscheidungsprozessen in Politik und Verwaltung. Lobbyarbeit zielt darauf ab, die eigenen Interessen bzw. die der Kinder und Jugendlichen und deren Einrichtungen langfristig abzusichern und zu stärken. Für Träger und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit bedeutet das in erster Linie, die finanzielle Förderung über den kommunalen Haushalt zu sichern und perspektivisch auszubauen. Wenn nun Politik das Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindenden Entscheidungen ist, bedeutet das, dass es in der Kommunikation mit PolitikerInnen und EntscheiderInnen besonders wichtig ist, die eigenen Interessen so zu kommunizieren, dass sie für kompatibel mit dem Allgemeininteresse erachtet werden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz logisch. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass es kein feststehendes Allgemeininteresse gibt, sondern dass gerade dieses ja Teil der politischen Auseinandersetzung ist, beziehungsweise dass das Allgemeininteresse gesellschaftlich verhandelt wird. Die Grundregel des Redens mit Politik lautet laut Moritz Kirchner: Mache dein Partikularinteresse zum Allgemeininteresse. Die Politik muss, um ihre Macht zu erhalten, zeigen, warum ein bestimmtes politisches Handeln, bestimmte Entscheidungen für alle Mitglieder der Gesellschaft normativ sinnvoll sind. Genau hierbei kann aber der Politik durch eine adäquate Kommunikation, welche die eigenen Forderungen anhand des Allgemeininteresses plausibilisiert, geholfen werden. Hilfreich ist es hier auch, neben einer sachlichen Kommunikation auch immer eine wertebasierte Kommunikation zu verwenden, welche sich an den Grundwerten der politischen Akteure orientiert. Die Fachstelle für Konsumkompetenz zum Beispiel liegt nicht nur im Partikularinteresse eines Kreisjugendrings, einer Fachkraft oder eines einzelnen jungen Menschen, sondern über gesundes Aufwachsen von Kindern liegt es im Interesse von Familien. Und wer schon mal mit Familien mit Suchterfahrung gearbeitet hat, weiß, was diese Erfahrung mit Familien macht. Sie liegt im Interesse der Jugendhilfe, es liegt im Interesse der Krankenkassen. Ein Therapieplatz für einen Methamphetaminabhängigen kostet um ein Vielfaches mehr, als was wir jetzt in Suchtprävention investieren für ein Jahr. Es liegt im Interesse der Wirtschaft, die dringend Arbeitskräfte benötigt, und Suchterkrankungen führen oftmals zur Arbeitsunfähigkeit. Die Fachstelle Konsumkompetenz oder Suchtprävention liegt im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen, deren Konsum-, Entscheidungs- und Risikokompetenzen gestärkt werden und denen unter Umständen viel Leid erspart wird. Also man kann sagen, das, was wir dort erstritten haben, liegt im Interesse unseres gesamten Sozialsystems, also auch im Allgemeininteresse. Und wenn wir das schaffen, unsere Anliegen so zu kommunizieren, bekommen wir auch mehr Aufmerksamkeit von Politik. Das ist die nächste Frage. Wie bekomme ich denn nun eigentlich die Aufmerksamkeit der Politik? In der Politik gibt es immer ein bestimmtes Grundrauschen politischer Aktivitäten. Sofern mein Anliegen oder Problem nicht lauter erscheint als dieses Grundrauschen, ist nicht davon auszugehen, dass es von der Politik wahrgenommen wird. Der politische Apparat ist, wie Niklas Luhmann es formuliert, selbstreferenziell. Das heißt, dass er nur einen Teil der Umwelt wahrnimmt und in nicht unerheblichem Maße auch ständig mit sich selbst befasst ist. Dieses Phänomen kennen wir aus Kommunalpolitik genauso. Wenn wir der Politik etwas als Problem oder Anliegen deklarieren möchten, dann sollte es entweder oder kombiniert a. viele Leute betreffen, insbesondere negativ, b. für besondere Publizität sorgen oder sorgen können, c. viel Geld kosten oder einsparen, oder d. ein besonderes politisches Profilierungspotenzial haben. Meine Kommunikation sollte also darauf hinwirken, dass eine oder mehrere dieser Bedingungen gegeben sind. Dann werde ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch das Gehör der Politik bekommen, beziehungsweise zumindest eine Relevanzzuschreibung des Themas zu erreichen. Jetzt gibt es durchaus Besonderheiten der Kommunalpolitik, derer wir uns bewusst sein müssen. Der erste und wohl bedeutendste Unterschied der Kommunalpolitik zu allen anderen politischen Ebenen ist der, dass der größte Teil der politisch Aktiven ehrenamtlich unterwegs ist. Das heißt, Menschen verwenden hier einen Teil ihrer Freizeit dafür, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sie bekommen zwar eine Aufwandsentschädigung, die ist jedoch für die Arbeitszeit überhaupt nicht adäquat. Daraus ergibt sich auch, dass die Zeit dieser Menschen begrenzt ist. Die haben ja noch einen normalen Dayjob. Sie haben also nicht die Kapazitäten, sich in alle Vorlagen und Details einzuarbeiten. Daher benötigen sie stets die wichtigsten Informationen konzentriert. Und natürlich wollen sie das Gefühl haben, bei Anträgen und Vorlagen nicht hinters Licht geführt zu werden. Eben weil KommunalpolitikerInnen EhrenamtlerInnen sind, verdienen sie Wertschätzung und Respekt für ihre Arbeit. Und jetzt möchte ich sogar sagen, auch und gerade dann, wenn wir inhaltlich nicht immer mit ihnen übereinstimmen. Und sie müssen selbstverständlich auch dort abgeholt werden, wo sie stehen. Und das meine ich nicht im negativen Sinne. Zwischendurch habe ich mit Sebastian über einen Titel für heute nachgedacht. Und da war ein Vorschlag, Lobbyarbeit ist Jugendarbeit mit Erwachsenen. Den fand ich am Ende doch ein bisschen zu provokativ. Aber an dieser Stelle gibt es durchaus eine Parallele zum Paradigma der Jugendarbeit. KommunalpolitikerInnen kommen aus allen gesellschaftlichen Feldern und Berufen. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass sie sich der Aufgaben und der Herausforderungen der Jugendsozialarbeit bewusst sind. Auch die Sprachgewohnheiten und Termini der professionalisierten Jugendarbeit sind nicht für alle verständlich. Und es ist auch völlig okay. Ich bräuchte, wenn ich zum Beispiel im Landwirtschaftsausschuss säße, auch Unterstützung von Menschen mit Fachexpertise, die mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So geht es den Leuten, die in den Parteien in der Jugendpolitik gelandet sind, vielleicht auch so. In der Beratung von Politik und Verwaltung geht es grundsätzlich darum, Tauschbeziehungen zu den EntscheiderInnen aufzubauen und zu pflegen. Und als Tauschmittel dienen hier vor allem nützliche Informationen, Fachwissen, Einschätzungen und Lösungen, die Politik und Verwaltung in der Bewältigung oder Bewertung von konkreten Problemlagen dienen. Besondere Tauschmittel der Kinder- und Jugendarbeit sind zum Beispiel die Expertise über die Lebenswelten sowie Interessen von Kindern und Jugendlichen oder die Bereitstellung von wirksamen Beteiligungskontexten. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auch sagen, dass Zuverlässigkeit, Integrität und Vorbereitung unheimlich wichtig sind. Es fällt den Abgeordneten auf, wenn da jemand im Ausschuss sitzt und erst in dem Moment, wo die Ausschusssitzung beginnt, anfängt, die Unterlagen zu sichten. Der zweite Unterschied das zweite Merkmal von Kommunalpolitik ist, dass die Wiederwahlnotwendigkeit für kommunalpolitische Abgeordnete nicht so hoch ist. Sie werden weniger vergütet, sie leben nicht von der Politik. Daraus ergibt sich, dass viele KommunalpolitikerInnen ihrer Linie treu bleiben und Kompromisse nicht unbedingt so mittragen müssen, wie das bei Abgeordneten in Landtags- und Bundestagsfraktionen der Fall ist. Ein weiterer Unterschied ist, dass es generell unideologischer in der Kommunalpolitik zugeht oder zumindest mit Kommunalpolitik diese Hoffnung verbunden wird. Häufig steht eben dann doch das Wohl der Kommune noch mal höher und kann im Zweifelfall auch dazu dienen, ideologische Differenzen in den Hintergrund zu rücken. Gute Lobbyarbeit ist also das Ergebnis eines soliden Handwerkes und ja, von viel Geduld und viel investierter Energie. Aus meiner Erfahrung heraus sind Entscheiderinnen grundsätzlich zugänglich für Sachargumente von InteressenvertreterInnen. Sie schätzen es besonders, wenn Akteure der Kinder- und Jugendarbeit den Austausch über Praxisprobleme ermöglichen, die Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen und die Wahrnehmung wichtiger Themen erhöhen sowie komplexes Spezialwissen in politisch relevante Informationen übersetzen. Und als InteressenvertreterInnen sind wir immer ÜbersetzerInnen. Und diese Übersetzungsleistung darf nicht unterschätzt werden, sowohl was den Wert als auch was den Arbeitsaufwand anbetrifft. Ich möchte euch und Sie jetzt, und das kann ich euch nicht ersparen, auf einen kurzen Exkurs in die Psychologie mitnehmen. Aus psychologisch-politischer Sicht muss hinzugefügt werden, dass das Herstellen einer Beziehungsebene zu den relevanten PolitikerInnen sehr wichtig ist. Denn vieles in der Politik geschieht informell und bilateral. Laut Luhmann ist die Anschlussfähigkeit eines Kommunikationsaktes dann am wahrscheinlichsten, wenn die Beziehungsebene intakt ist. Auch die Politik unterliegt zu häufig, teils auch systematisch, der Illusion, dass es nur um die Sache geht. Aber in Kommunikation, welche zwischen Menschen stattfindet, spielt immer auch die Beziehungsebene mit rein. Es ist im Reden mit der Politik, also so wie im wahren Leben. Wir sollten dabei möglichst authentisch sein. Wenn ich mich jetzt verstelle und versuche, mir Unterstützung zu erschleichen, wird es in den seltensten Fällen funktionieren. Wichtig ist hier auch zu wissen, dass wenn wir verbal und nonverbal unterschiedliche Signale aussenden, wir eher der nonverbalen Kommunikation Glauben schenken als der verbalen. Das heißt, für mich, aktive Interessenvertretung sollte nur machen, wer für dieses Thema auch wirklich brennt. Weil sonst fliegt es auf. Der Umgang mit Konflikten ist wohl eine der schwierigsten Aufgaben innerhalb der Politik, und nicht alle Menschen, auf die man in der politischen Arbeit trifft, waren eine gesunde psychologische Distanzierungsfähigkeit gegenüber den Konflikten. Nun entstehen allerdings nahezu zwangsläufig Konflikte dort, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Konflikte erhöhen zwar ganz praktisch den Handlungsspielraum, weil durch den Konflikt gemeinsame Lösungen gefunden oder auch Interessen durchgesetzt werden können, haben aber natürlich auch negative Auswirkungen auf der emotionalen Ebene, wie Ärger und Frustration, kennen wir alle. Eine wichtige Regel in der Beziehungskommunikation ist die Gottman-Regel. Diese besagt, dass für die Aufrechterhaltung von Beziehungen, sowohl privat als auch beruflich, auf 5 positive Kommunikationen lediglich eine negative kommen darf. Dies wird häufig in der Politik verletzt, was sie neben anderen Gründen auch für viele so unattraktiv bzw. unangenehm im Erleben macht. Der Hintergrund ist, dass wir negative Kommunikation viel stärker erinnern, aber subjektiv ein positives Bild von Beziehung brauchen. Das, was Watzlawick für Familien beschrieben hat, gilt auch für Organisationen und Gremien. Sie sind eine Galaxie von Erinnerungen. Das heißt, hier schwingt immer vieles mit, was bereits erlebt wurde. Teilweise nicht mal mehr selbst, sondern über Generationen weitergereicht. Ich glaube, da können wir in Oberhavel ein Lied von singen. Wir benötigen aber eine offene, wertschätzende und reflektierte Kommunikation, um zu gelingenden Beziehungen und einer funktionierenden Interessenvertretung beizutragen. Übrigens betrifft die Gottman-Regel nicht nur Lobbyistinnen und Vertreter in der Zivilgesellschaft in der politischen Auseinandersetzung, sondern genauso VerwaltungsmitarbeiterInnen und PolitikerInnen, das sind nämlich auch nur Menschen. Daher finden wir es als Kreisjugendring unheimlich wichtig, genügend Anlässe für positive Kommunikation zu schaffen. Frühjahrsempfänge, jugendpolitische Touren, Einladung zu jugendpolitischen Gesprächen bei netter Atmosphäre, Weihnachtspost, Geburtstagsgrüße. Und bei Einladung die Teilnahme an Veranstaltungen der demokratischen Parteien, das sind nur einige Beispiele unserer Wahl dafür und sind Teil der Arbeit. Zurück zum Thema. Es wird also deutlich, dass Aufrichtigkeit, Klarheit, Nachvollziehbarkeit, aber auch die diskursive Herstellung einer politischen Notwendigkeit wichtige Erfolgsvoraussetzungen in der Kommunikation mit Politik sind. Jetzt aber keine Angst, das sind alles keine weltbewegenden Anforderungen. Lobbyarbeit ist erlernbar. Es gibt einige politische Rahmenbedingungen, derer wir uns bewusst sein sollten. Egal, über welche politische Ebene wir sprechen, die Anzahl der Lobbyistinnen steigt in allen Parlamenten. Dies hat vor allem etwas damit zu tun, dass die Gesellschaft sich immer weiter ausdifferenziert und deshalb auch einfach immer mehr, es mehr Organisationen mit partikularen Interessen gibt, welche diese dann auch gegenüber der Politik artikulieren. Gerade die Abgeordneten, die in Ausschüssen sitzen, bekommen Mails, bekommen Anrufe, bekommen unheimlich viel an Material zugesendet. Und selbst Landtags- und Bundestagsabgeordnete sind notwendig damit überfordert, alle verfügbaren Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Nicht zu sprechen dann von ehrenamtlich aktiven KommunalpolitikerInnen. Das zeigt, dass es schon jetzt schwierig ist, als lobbyierender Akteur überhalb der Wahrnehmungsschwelle politischer Akteure zu sein. Im Umkehrschluss ist es allerdings auch so, dass diejenigen, die jetzt schon die Aufmerksamkeit von Abgeordneten für ihre Belange in Anspruch nehmen, natürlich deren Möglichkeiten senken, Initiativen oder Organisationen Aufmerksamkeit zu schenken, die ihnen nicht proaktiv Informationen zukommen lassen. Aufmerksamkeit ist also eine Währung, gerade innerhalb des Politischen. Und das funktioniert in beide Richtungen. PolitikerInnen benötigen öffentliche Aufmerksamkeit genauso. Und positive Öffentlichkeit kann durchaus ein Tauschmittel sein. Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Gerade für die Jugendpolitik war Gesamtgesellschaft gesehen die Aufmerksamkeit bisher eher begrenzt. Es hatte sich durch Fridays for Future zwischendurch kurzzeitig geändert. Aber der Umgang mit jungen Menschen während der Corona-Pandemie hat wieder gezeigt, welchen Stellenwert Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu wirtschaftlichen Interessen gegeben wird. Nach wie vor ist also das Problem gegeben, dass Kinder- und Jugendpolitik oft sehr weit weg ist von der Lebenswirklichkeit der PolitikerInnen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Lebenswelten die Abgeordneten kennen. Denn daraus ergibt sich dann auch, ob sie bestimmten Organisationen, Initiativen oder Vorschlägen eine bestimmte Relevanz beimessen. Die Argumentation für das, was man möchte, sollte also immer an deren Lebenswelt oder Lebenswirklichkeit andocken. Hier mal wieder eine Parallele zur Jugendarbeit mit Jugendlichen. Ich persönlich finde es für mich selber auch total hilfreich zu wissen, und nach einer Weile lotet man das aus, zu wissen, wie einzelne PolitikerInnen ticken. Sind sie eher der emotionale Typ, dann hilft es mit Bildern, Videos, Szenarien zu arbeiten. Sind sie eher der rationale Typ, dann konzentriere ich mich auf Fakten, Statistiken und Zahlen. In der Argumentation ist generell darauf zu achten, inwieweit das eigene Anliegen zur jeweiligen parteipolitischen Programmatik. Und auf kommunaler Ebene ist es eher weniger, aber je höher man in die Sphäre der Politik steigt, ist es auch wichtig zu wissen, inwieweit passt mein Anliegen zu den jeweiligen Macht- und Karriereinteressen der Einzelnen. Ergo ist das eigene politische Netzwerken besonders wichtig und das natürlich auch immer über Parteigrenzen hinweg. Es geht hier um Überparteilichkeit zum Wohle der Interessen von Kindern und Jugendlichen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, die Kommunikation an dem Zeitplan der EntscheiderInnen zu orientieren. Das heißt, wann tagt der nächste Ausschuss? Wann sind die Fristen, um Themen auf die Tagesordnung zu bringen? Wann tagt der Kreistag? Als Beispiel, eine Kollegin hat letztens ein super wichtiges Thema aus dem HZE-Bereich 4 Tage vorm Jugendhilfeausschuss an mich herangetragen. Ich hätte das total gerne platziert, ich hätte es auch diskutiert. Aber diese Kurzfristigkeit lässt weder Beschlussvorlagen zu, noch die wichtige Vorbereitung oder Vorgespräche. Es ist also immer total gut und wichtig, einen Überblick über anlaufende Verfahren, über Vorlagen, über Programme, über Zeitpläne, über Personalwechsel und so weiter zu haben. Zur Lobbyarbeit gehört auch Öffentlichkeitsarbeit. Da werde ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen, weil es gab einen Podcast, der dieses Thema grob mit umfasst hat. Öffentlichkeitsarbeit sollte meiner Meinung nach kontinuierlich stattfinden. Es sollte zielgruppengerecht unterschiedliche Medien und Kanäle nutzen und unterschiedliche Ansprachemodi. Gute Öffentlichkeitsarbeit stellt meiner Meinung nach die Wirksamkeit von Jugendarbeit dar, nach dem Motto, tu Gutes und sprich drüber. Wir arbeiten viel mit Corporate Identity, das heißt immer die gleichen Logos, immer die gleichen Farben. Es geht um Wiedererkennungswert und eine Marke sich erarbeiten, damit die Leute, die man überzeugen möchte, wissen, ah ja, das ist der Kreisjugendring, ah ja, das ist Verein XYZ. Trotz aller Social-Media-Kampagnen, die immer gut sind, darf die klassische Presse nicht unterschätzt werden. Und eine gute Beziehung zu der lokalen Presse ist unheimlich wichtig. Öffentlichkeitsarbeit kann, wenn nötig, durchaus genutzt werden, um öffentlichen Druck herzustellen. Da können wir nachher auch gerne mal drüber diskutieren. Gibt es gute Beispiele für. Bei der Öffentlichkeitsarbeit, wenn möglich, beteilige ich total gerne junge Menschen beziehungsweise unterstütze die Aktionen, die jungen Menschen selber durchführen und nutze meine Öffentlichkeits- oder unsere Öffentlichkeitskanäle dafür, um das ins Thema reinzubringen. Und auch bei der Öffentlichkeitsarbeit gilt für mich die Gottman-Regel. Das heißt, auf 5 positive Kommunikation darf maximal eine negative. Wenn ich meine Öffentlichkeitsarbeit nur dafür nutze, um permanent mich über Verwaltung und Politik mich daran abzuarbeiten, alles nur zu kritisieren, hört mir irgendwann keiner mehr zu und liest keiner mehr. Also es geht da, ich sage nicht, wir dürfen nicht kritisieren, klar müssen wir auch kritisieren, aber es muss halt geplant und intelligent gemacht werden. Es gibt außerdem, und dann bin ich schon fast am Ende, organisatorische Anforderungen an die Lobbyarbeit. Kinder- und Jugendarbeit zu stärken bedeutet, sich für eine Einrichtung, ein Projekt, eine Idee stark zu machen. Bei kleinen Trägern und Einrichtungen mit einheitlichen, klaren Interessen ist geschlossenes Handeln einfacher bzw. schneller zu organisieren als bei großen oder bei Zusammenschlüssen von Trägern und Einrichtungen mit verschiedenen Interessen. Aber gleichzeitig können Politik und Verwaltung durch große Träger und Einrichtungen oder durch Zusammenschlüsse stärker beeinflusst werden. Und jetzt kommt hier natürlich der Werbeblock. Der Kreisjugendring auf Kreisebene, der Landesjugendring und der Fachverband auf Landesebene, natürlich sind Zusammenschlüsse immer sinnvoll. Natürlich kann ich als Kreisjugendring ganz anders argumentieren, wenn ich statt 20 oder 30 Einzelmitgliedern sagen kann, dass meine Mitglieder insgesamt 11.300 Kinder und Jugendlichen hinter sich vereinigen. Natürlich können wir als Kreisjugendring oder Sebastian-Fachverband oder Landesjugendring mit fest angestellten Mitarbeiterinnen ganz anders Energie und Zeit in die Lobbyarbeit investieren als eine einzelne Fachkraft oder ein kleiner ehrenamtlicher Verein oder eine Jugendinitiative. Das ist ja der Charme von Zusammenschlüssen, dass wir gemeinsam Themen auch setzen können und zwar jeder auf seiner Ebene. Und damit bin ich sogar sehr gut in der Zeit. Zusammenfassend nur noch mal ganz kurz ein paar Hinweise für die politische Interessenvertretung. Überzeugungsarbeit muss laufend und nicht nur anlassbezogen vor Abstimmung in den Ausschüssen stattfinden. Es ist wichtig, professionell, adressatengerecht und präzise in der Kommunikation aufzutreten. Stichwort Authentizität, Zuverlässigkeit und Vorbereitung. Es braucht eine kontinuierliche und positive Öffentlichkeitsarbeit. Um eine adressatengerechte politische Kommunikation realisieren zu können, ist es wichtig, den ideellen und normativen Kern der jeweiligen politischen Parteien zu kennen. Ich muss wissen, was ist der Kern der Partei XYZ, um dann meine Kommunikation darauf abzurichten. Es ist unheimlich wichtig, die Wirksamkeit und den Wert der Jugendarbeit darzustellen und dabei, wenn möglich, junge Menschen mit einzubeziehen. Das A und O ist, das Partikularinteresse zum Allgemeininteresse zu machen in meiner Kommunikation mit Politik. Die Kommunikation soll am Zeitplan der Entscheidungsprozesse in Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung ausgerichtet sein. Ganz wichtig, Zusagen einhalten. Genauso wie wir braucht auch Politik Verbindlichkeit. Mit mehreren Parteien kommunizieren und möglichst keinen parteipolitischen Stallgeruch bekommen. Ist nicht gut. Sich nicht entmutigen lassen und manchmal halt auch kreative Umwege gehen und einen langen Atem haben. Und als letzter Punkt, was PolitikerInnen instinktiv spüren, ist die Haltung der bzw. des Gegenübers zur Politik insgesamt. Das heißt, hier sollte Respekt und Wertschätzung als ethischer Anspruch, aber auch als aus strategischem Eigeninteresse erkennbar sein. Damit würde ich erstmal schließen, mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Dann gern, wenn gewollt, in der Diskussion, wenn ich euch angucken kann, noch ein paar Praxisbeispiele anführen oder mit euch gemeinsam herausarbeiten. Quellen und Lesehinweise sind hier. Es gibt eine so wunderbare Broschüre, jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch wieder zur Seite kriege. Es gibt eine wunderbare Broschüre, Lobbyarbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die kann ich total empfehlen. Dr. Moritz Kirchner, mit dem haben wir, jetzt ist meine Präsentation weg und ich sehe sie nicht mehr, mit dem haben wir ein Rhetoriktraining gemacht, der hat einen sehr guten Reader rausgegeben. Und Beatrix Schwarzbach, die habe ich jetzt nicht zitiert, aber Beatrix Schwarzbach macht Rhetoriktrainings, vor allem für Frauen, die helfen, Sprachbarrieren abzubauen, typische weibliche Sprachmuster zu vermeiden. Die helfen, Argumentation vorzubereiten. Also das ist nur eine persönliche Empfehlung. Und damit bin ich fertig und bin in der Zeit.
Das war der Impuls des Monats im Juni 2022. Gern kannst du auch live an den Vorträgen teilnehmen und im Anschluss an den jeweiligen Vortrag mit den Referentinnen und Referenten in den Austausch kommen. Am 30. August zum Beispiel haben wir Katrin Krumbrei zu Gast. Sie ist die erste Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Brandenburg. Sie wird uns einen Einblick in ihre Tätigkeit geben und Chancen aufzeigen, um gemeinsam die Lebensbedingungen junger Menschen in Brandenburg zu verbessern. Alle Infos findest du dazu auf unserer Internetseite unter www.fjb-online.de.